Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Parlando. Mit mir, Bernhard Hanski, und einem spannenden Gast aus der Opernwelt. Meinen heutigen Gast habe ich mir schwer erkämpft. Und das in vielerlei Hinsicht. Wir haben es tatsächlich fertiggebracht, 9 Jahre am selben Haus engagiert zu sein, ohne auch nur eine einzige Vorstellung gemeinsam gesungen zu haben. Mit der Premiere von Strauss Intermezzo hat sich das nun endlich geändert und uns ist wenigstens eine stumme Szene als Herr und Frau Notar gegönnt. Gesungen wird auch, aber mal wieder aneinander vorbei. Aber besser als nichts. Aber fernab der Bühne durfte ich diese großartige Künstlerin bereits kennen und vor allem schätzen lernen. Seit 1986 ist sie dem Ensemble der Semperoper angehörig und hat spätestens seit ihrer fulminanten Susanna in der Figaro-Premiere 2 Jahre später das Dresdner Publikum auf ihrer Seite. Seitdem hat sie das Repertoire des Hauses aktiv geprägt, unter anderem als Pamina, Donna Elvira, Agathe, Verkaufter Braut, Hoffmann Antonia oder Czardasz-Fürstin. In manchen Opern hat sie zudem 2 bis 3 Rollen im Laufe ihres Lebens gesungen, wie in Hänsel und Gretel, Figaro oder der Zauberflöte. Mittlerweile ist sie, wie sie selbst von sich sagt, im Fach der komischen Alten angekommen, zum Beispiel als Marcellina, Ludmilla oder Larina. Doch auch hier ist sie der beste Beweis, dass auch eine kleine Rolle ein Kabinettstück sein kann. Überhaupt finde ich ja, dass an ihr eine großartige Theaterschauspielerin verloren gegangen ist. Man höre allein ihre Dialoge in der CD-Einspielung der Perikoll von Offenbach. Unweigerlich muss ich da an die sprachliche Finesse der großen Defa-Schauspieler denken. Liebe Zuhörer, machen Sie sich gefasst auf diese unfassbar reizvolle Sprechstimme und begrüßen Sie mit mir die einzigartige Dresdner Sopranistin Sabine Brohm.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, liebe Sabine.
Hallo, grüß dich.
Wir haben uns endlich auf der Bühne und im Interview endlich
geschafft.
Ich freue mich, dass du das mit mir hier machst und dass wir ein bisschen über deinen spannenden Werdegang sprechen. Die komische Alte, eine Gattung der Charakterdarstellung. Schlägt man das Wort komisch nach, liest man Worte wie erheiternd, spaßhaft, drollig, aber auch sonderbar und wunderlich. Trifft das auf Sabine Brohm zu?
Ich glaube, ab und an schon. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist ja auch immer irgendwie eine Stimmungslage, in der man sich befindet, ne? Aber ich denke schon, ja. Ich glaube, ich kann ganz gut komisch und eigenartig sein.
Und du sagst das ja selber von dir. Also das ist ja keine Beleidigung. Du sagst ja selber, ich bin jetzt die komische Alte.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kam das erste Mal mit einer wirklichen komischen Partie zusammen. Und das war, da wurde ich als Bulott in die Staatsoperette Ritter Blaubart eingeladen. Und das Zwinger-Trio hatte die Inszenierung an sich gerissen und so. Und ich habe dann das erste Mal, wie gesagt, mich dann mal so ein bisschen ausprobieren dürfen in die komische Richtung hinein. Und das war äußerst spannend. Es ist ja auch immer so, dass man, wenn man komisch ist, ist es ja oft so, dass es dann vielleicht nicht komisch rüberkommt, sondern man muss es ja mit einer Ernsthaftigkeit betreiben.
Das ist das Geheimnis.
Ja. Das ist natürlich dann wirklich, also das war mir wirklich sehr, ich empfand es sogar als schwieriger, komisch zu sein, als dramatisch oder traurig oder wie auch immer zu sein.
Ja.
Das habe ich wirklich. Aber ich habe mich dann doch ganz wohl gefühlt, wenn man natürlich die Reaktion des Publikums dann so schön mitbekommt und die Lacher auf der Seite des Darstellenden ist. Ne?
Ja, klar.
Das machte schon Spaß. Und so blieb es dann auch, dass ich dann immer weiter ins Offenbachsche Fach dann gegangen bin. Die Perikoll hattest du vorhin angesprochen und so, das ging dann weiter damit. Ja, und dann später noch Großherzogin von Geroldstein und so die ganzen Geschichten, ja.
Aber dieser Wechsel, weil ich meine, du bist ja gewohnt gewesen bis dahin, die junge Liebhaberin, die Prinzessin zu sein, das edle Fräulein. Und nun bist du quasi in die Mutter dieser Partien gewechselt. Hat dieser Wechsel, ist der dir schwer gefallen oder macht das was mit einem, sich dieses bewusst zu machen, jetzt bin ich das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja damals, sollte ich eine Mutter spielen, und zwar in den Soldaten von Zimmermann. Und das war auch unter der Regie von Willi Decker. Und ich tat mich da unglaublich schwer, weil damals war ich ja noch ziemlich jung. Und als Mutter dann eines schon erwachsenen Sohnes empfand ich das als widersinnig. Aber dann, man wollte halt unbedingt, man hat es eben konzeptionell eben so gemeint, dass ich da wirklich dann ganz gut reinpasse. Das war zum Beispiel meine erste Mutterrolle. Und später, die nächste war dann erst Hänsel und Gretel, aber da habe ich das Gretel schon gemacht.
Ja, Taumännchen.
Und Taumännchen, das war meine erste Begegnung mit der Bühne der Semperoper, das Taumännchen.
Dezember 84.
Woher weißt du das?
Gibt ein Archiv.
Ach nee, das ist ja Wahnsinn. Da waren wir noch im großen Haus. Ich musste aber vorsingen dafür.
Ja.
Und da war damals der Hans E. Zimmer, der Dirigent. Und die Oper war noch nicht eröffnet, wie du ja schon sagtest, 84. Und für mich war es natürlich als Studentin immer so, ich hatte mich wirklich einmal einen Ton auf dieser Bühne.
Ja.
Und dann will ich sterben, sozusagen. Das wäre für mich. Aber nein, ich durfte das Taumännchen davor singen. Und ich habe noch gesehen, wie die Techniker dann noch die Lüster, also die Glühbirnen eingedreht hatten und so. Und stand ich auf der Bühne. Ich glaube, so schlecht habe ich noch nie in meinem Leben vorgesungen wie in dem Moment.
Das Vorsingen war schon in der Semperoper,
ja.
Obwohl es um ein Engagement im Großen Haus ging.
Ja, genau. Aha. Weil der Umzug war ja dann erst 85.
Ja.
Und man hat mich aber doch genommen. Und ich weiß noch, wie ich damals über den Theaterplatz geflitzt bin und habe geschrien, ich hab's geschafft! Wahnsinn! Und ich war so überglücklich. Ich habe natürlich gleich eine Fete gemacht im Internat. Alle mussten dran teilnehmen oder so. Es war wirklich so, also beglückend für mich und also wirklich, es toll. War Wahnsinn. Ja, und dann war natürlich der Wunsch immer größer. Ja, und dann kam eben das Gretel und so hat man sich eben weiter dann eben entwickelt und das Alter kam dazu, dass man dann irgendwann mal, hatte ich ein Angebot in Brasilien, in Salvador da Bahia. Da gab es so eine Art Company, die dann immer ganz gerne mal also Leute holte aus Deutschland und wir wurden schön zusammengewürfelt und durften dann eben ein paar Sachen mal ausprobieren. Und da habe ich die Mutter das erste Mal gesungen, im Sommer in Brasilien. Und und seit der Zeit bin ich eigentlich dabei.
Bist du die Mutter der Nation?
Ja, dann habe ich es dann in der Operette gemacht. Und dann ging es dann in die Oper, dann bin ich danach gestiegen in die Thalbachsche Inszenierung, dann als Mutter.
Ist das als junge Sängerin eben, du hast angefangen an diesem Wahnsinnshaus wie der Semperoper, macht man sich in dem Alter dann schon bewusst, wie die Karriere mal zu Ende geht, dass man mal in dieses Mutterfach kommt oder träumt man, sage ich mal, bis zum Schluss, ich werde als Agathe auf der Bühne mich verabschieden? Was geht da als junge Sängerin durch deinen Kopf?
Das ist ja wirklich tatsächlich schon so ewig her, ne?
Aber jeder hat ja so einen kleinen Fahrplan für seine Karriere gehabt.
Ja, also ich hatte, glaube ich, ich war da, glaube ich, immer sehr blauäugig oder so. Oder vielleicht auch irgendwie, ich glaube, ich bin da immer von Jahr zu Jahr gewandert. Es sollte halt immer schöne Partien geben und ich hatte das Glück, dass ich ganz gut entwickelt worden bin am Hause. Ne, dass man mich heute stetisch dann ins nächstkommende Fach dann eben weitergeschickt hat und mir auch vertraut hat und so. Und
auch keine Selbstverständlichkeit.
Nee, überhaupt nicht mehr. Das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und ich hatte auch das Glück, dass die Regisseure meinen Typ mochten. Ne, und so, und da war es für die natürlich dann auch ein leichtes, mich eben typisch setzen zu können. Was die stimmliche Qualität angeht oder so, da weiß ich manchmal nicht so recht, ob es wirklich dementsprechend wirklich gelungen ist. Aber ich denke schon, sonst hätten sie mich rausgeschmissen.
Ich denke, da bist du ein bisschen zu selbstkritisch mit dir, ja.
Wahrscheinlich. Aber das war ich schon immer, bin ich es nach wie vor. Aber ich hatte, glaube ich, keine so große Spinnereien. Ich glaube, das war wirklich mein Traum gewesen, wirklich an dieser Oper zu sein. Und partiemäßig, ich hatte natürlich zwei Partien, die ich hätte gerne mal in meinem Leben gesungen. Das wäre natürlich die Tatjana gewesen in Onegin und eben auch die Gräfin in Figaros Hochzeit. Ja. Das waren wirklich meine Wunschsachen, die mir leider nicht vergönnt waren. Aber trotzdem habe ich in den Stücken letztendlich trotzdem mitmachen dürfen.
Mehrfach.
Bisher.
Genau.
Manchmal.
Genau, genau. Aber auch gerade, weil du schon über Regisseure gesprochen hast, du bist aber auch ein Glücksfall für Regisseure, eben weil du so großartige Dialoge sprichst. Also die Schauspielerin in dir, die ist schon da, oder?
Ich glaube schon. Also ich weiß noch von meiner Mama, als ich geboren ward und so und die Hebamme meinte, ich glaube, das wird meine Schauspielerin. Also es ist komisch, dass sich das dann irgendwie so weiter durchs Leben zieht. Aber ich hatte, glaube ich, im Vorfeld, ich hatte eben eine hervorragende Gesangslehrerin, die wirklich also großartig sprach und der habe ich das abgeguckt.
Das war die Elsbeth Plehn in
Richtig,
Dresden.
Richtig, Frau Professor Elsbeth Plehn, meine Frau Professor. Und die, also der habe ich ja mein ganzes Sein zu verdanken. Der bin ich schon aufgefallen, da war ich, ich war ja schon mit 9 Jahren, wurde ich schon in die Musikschule von meiner Mutter gebracht, also sie hat mich vorgestellt und da war natürlich eine musikalische Geschichte irgendwie, ob man musikalisch ist und. Und sie wollte eigentlich, dass ich Akkordeon lerne. Und ich sang dann aber was vor und da fing diese Lehrerin dann an, ich muss mit meiner Gesangskollegin sprechen oder so, die ist ja unglaublich.
Ich bin der Pappelbüscher Gunther, hier im Tierparkauf und drunter immer im Galopp, immer im Galopp. Schwarze Mähne, weiße Zähne, ja, staune Sessel, Schwäne, das ist Ponyhop. Pony hopp, 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 hopp. Mein Ponypärchen, trappel, trippel, trapp, trappel, trippel, trapp. Mein Ponypärchen, wirf mich nun nicht ab.
Und dann wurde ich letztendlich tatsächlich dann eben in die Musikschule als Gesangsschülerin aufgenommen.
Bei Hannelore Schlegelmilch?
Jawohl. Ja. Sag mal, was du alles weißt. Eine hervorragende Lehrerin. Und die war ja in Verbindung mit Dresden. Mhm. Und die kannte die Pläne. Und durch die Wettbewerbe, die man damals zu DDR-Zeiten ja absolvieren durfte, also hier irgendwelche Feste junger Talente oder so, oder Ausscheid, Jugendausscheid, da war die immer in der Jury als Vorsitzende dabei. Naja, und da fiel ich auf und dann nahm sie mich mal an die Zöpfe und sagte, was willst du denn werden? Sag ich, Sängerin? Ach, das wollen sie hier alle. Dann müssen wir mal die Zeit abwarten. Und dann kam ich aber alle 2 Jahre mal wieder dazu und sie beobachtete mich und ich blieb ihr auch im Gedächtnis. Naja, und so bin ich dann letztendlich, also ich habe ihr, also das Sprachliche habe ich mir von ihr abgeguckt.
Beeindruckend.
Ja. Ja, das war wirklich, sie sprach sehr preußisch, ne? Sie war ja, glaube ich, Ostpreußin.
Königsberg, glaube ich.
Königsberg, ne? Genau, mhm. Und so. Und sie hatte dann eben wirklich, ja, also da kam ich dann von meinem thüringischen Dialekt weg und blieb dann so in dem, wie ich mich jetzt halt so. Ja. Entäußere.
Das war ein gutes Stichwort, Thüringen. Du kommst nämlich genau aus der Mitte Deutschlands, aus der Stadt Suhl. Erzähl uns doch mal aus dem Leben der kleinen Sabine Brohm. Wie bist du aufgewachsen? Wie können wir uns deine ersten Jahre in Suhl vorstellen?
Mein Vater als Diplomökonom hatte ein Hobby und er war Musikhumorist. Also er spielte, sage ich mal, auf einem Geigenbogen eine Saite gespannt, besser gesagt einen Bügel, einen Kleiderbügel, und hat eine Saite gespannt und eine Büchse reingesteckt und dann mit dem Fiedelbogen drauf. Oder dann die singende Säge, ja, oder dann extra Luftballons angefertigt und da drauf musiziert und so eine Sache mit seinem Kumpel zusammen. Meine Mama ist Kinderkrankenschwester, Säuglingsschwester, und die spielte Mandoline. Und da haben wir doch ab und an mal mit meiner Schwester, die dann Akkordeon dann tatsächlich dann lernte. Und meine Wenigkeit, ich hatte dann auch, mein erstes Jahr war Gitarrenunterricht und dann Klavier. Und da haben wir manchmal so zusammen musiziert. Das war zwar nicht oft, aber wenn, macht es das Spaß. Also ich bin letztendlich wirklich in einer wunderbaren Familie aufgewachsen und sehr, sehr wohl behütet. Und wirklich, und meine Mama und mein Papa, die haben mich wirklich also dahin geführt und zu dem gemacht, was ich jetzt bin, und auch zugelassen, haben mich losgelassen und begleitet. Und das war, ich habe meinen 10-Klassen-Abschluss in Suhl gemacht und war, wie gesagt, mit 9 Jahren schon in der Musikschule bis zu meinem 16. Lebensjahr.
Und für deine Eltern war dieser Berufswunsch Sängerin total in Ordnung.
Ja.
Die haben dir dann nicht gesagt, aber Kind, erst was Vernünftiges.
Eigentlich habe ich das nie so irgendwie im Gefühl, das haben sie eigentlich nie geäußert. Also es war eigentlich immer eher, dass sie es eher befördert haben. Und sie merkten ja auch, dass es letztendlich wirklich, also was brachte, ne? Ja.
Und du hattest auch nie andere Ambitionen?
Doch.
So ein Plan B?
Doch. Bei mir ist es immer so, wenn ich auf die Bühne gehe oder bevor ich raus muss, sage ich mir, warum bin ich nicht Bäcker geworden?
Ich kenne das. Das ist diese 2 Minuten davor.
Ja, ne? Genau. Das ist, ja. Oh mein Gott, weil mein Onkel, der ist Bäcker. Aha. Und gewesen und so, und ich mochte das sowieso, das ist für mich sowieso was ganz Herrliches, der Geruch und so, und das wäre sicherlich noch mein Plan B gewesen, und der andere wäre Zahntechnikerin gewesen.
Wow.
Ganz was anderes, also okay. Völlig, aber man braucht ja immer so ein bisschen paar Möglichkeiten, wenn es nicht funktioniert.
Absolut, ist ja auch gar nicht doof, so im Hinterkopf zu haben, ne? Weil wir alle wissen auch, die Karrieren können so schnell zu Ende sein.
Absolut, ja. Absolut. Ja.
Aber wann und wie kam dann so wirklich dieser Wunsch? War das durch die Begegnung mit Elsbeth Plehn, dass du gesagt hast, Opernsängerin? Ich meine, ich kann mir vorstellen, in Suhl warst du da irgendwie in Opernvorstellungen oder Konzerten? Hattest du Vorbilder?
Es gab zum Beispiel tatsächlich das Meininger Theater, das gibt es ja noch. Und die machten Abstecher ins Suhler Kulturhaus.
Aha.
Und die spielten Rigoletto. Und da war ich mit meiner Mama dort. Und ich fand das so toll, dass ich dann wirklich so gedacht habe, das will ich auch unbedingt. Da war ich vielleicht so 12 oder sowas. Also hatte zwar so meine Liedchen, die ich dann natürlich in der Musikschule machte oder sowas. Und dann orientiert mir dann wirklich dann, dass ich mit meiner Lehrerin dann auch so ein bisschen kleine, leichte Mozart-Arien oder so mal auszuprobieren. Ne? Oder so die Kaffeekantaten-Geschichten machen oder so. Ne? Und das war natürlich da, ja, und da erwuchs dann, da ging es für mich einfach nur noch geradeaus. Ich wollte unbedingt Sängerin werden. Gab es nichts anderes für mich. Und meine Lehrerin, die meinte dann eben auch, die Hannelore Schlegelmilch, es ist ganz wichtig, dass du Klavier lernst. Wenn du studierst, brauchst du das, weil das ist das Nebenfach. Naja, da musste ich ran. Na, erst hatte ich ja Gitarre, also so ein bisschen ausprobiert. Ja, und das ist natürlich mit dem Singen nicht so gut, wegen der Stützerei und so. Und das ist mit Klavier dann doch besser, ne?
Ja, ja.
Wenn du gerade sitzt. Ja.
Und hattest du schon so sängerische Vorbilder von Platten? Hattest du dazu
gar nicht?
Gar nicht,
überhaupt nicht. Mm-mm. Da bin ich wirklich absolut blauäugig reingegangen oder so. Und das habe ich mir eigentlich erst in den Jahren später oder so, dass ich dann mir Art Vorbilder...
Wer waren das so? Wer sind so stimmliche Ideale? Also,
ich meine, natürlich Jesse Norman war natürlich der absolute Hammer, ne? Barbara Bonney, das ist auch so was ganz Tolles gewesen und so. Also es waren schon die Hendrix. Das war wirklich, aber eigentlich bin ich da sehr, ja, eigentlich nicht so, dass ich jetzt wirklich absolut einem hinterher fieberte oder sowas. Da war ich dann eher nüchtern.
Angekommen in Dresden, Studium bei Elsbeth Plehn. Du sagtest schon eben die großartige Diktion, die du von ihr übernommen hast. Was hast du sonst von ihr so mitgenommen? Was hat sie in dir als Sängerin ausgelöst?
Disziplin. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gab mal einen Moment oder so, die hatte, es ist, dass zu spät kommt, die Pünktlichkeit. Ne, das war wirklich, das ist nun mal wirklich ganz wichtig, weil das Lebenszeit ist. Ja. Ne, also für uns ist ja heutzutage der Probenbeginn 10 Uhr, das findet ja so gar nicht mehr statt, sondern wir haben ja dann meistens, dass es erst eine Viertelstunde später losgeht, weil sie dann alle endlich angetrudelt sind, aber wollen natürlich pünktlich enden. Ne? Ja. Und das ist dann blöd. Die Pünktlichkeit hat sie mir beigebogen, dann natürlich zu bleiben. Und was ganz wichtig auch war für sie, dass es kein Konkurrenzdenken gibt, dass man wirklich bei sich bleibt und so und wirklich auch da, also wirklich, wie soll ich das ausdrücken?
Sich davon nicht negativ beeinflussen
lassen. Ja, genau. Auch, und das habe ich eigentlich auch versucht, wirklich diesen Neidgedanken oder so, den hat man ab und an. Klar, das ist ja auch ganz natürlich.
Liegt in der Natur.
Das ist ganz klar. Aber dass ich jetzt irgendwie so gedacht hätte, also derjenigen, der pisse ich mal jetzt ans Bein, Entschuldigung, die Ausdrucksweise.
Ja, kann man sagen.
Ja, dann, nee, das ist nicht
konntest
in meiner.
Konntest du dich von frei machen, ja?
Das, also da war sie schon, also das hat sie schon eingefordert, dass man da wirklich nicht irgendwie, man sollte zwar kämpfen, aber nicht über andere drüber gehen.
Nicht missgünstig sein.
Genau.
Aber ich meine, das ist ja trotzdem ein Aspekt, der einen auch gerade im Laufe deines Dresdner Opernlebens sicherlich oft begegnet ist durch Doppelbesetzungen. Ne? Ja. Es gab in deinem Fach zu der Zeit eben auch viele Kolleginnen am Haus. Heute ist man ja fast allein in seinem Fach, weil es kaum noch große Ensembles gibt. Aber dir ist das gelungen, da irgendwie immer stressfrei durchzukommen, ja?
Eigentlich ist mir also im wenig aufgefallen oder so, oder dass mich dann irgendwas bedrückt hätte, wenn meine Doppelbesetzung jetzt die Premiere gesungen hätte oder sowas. Ich meine, jeder wollte natürlich die erste Premiere singen, was heutzutage für mich überhaupt nicht mehr relevant ist. Das ist mir ja wirklich eigentlich mehr oder weniger. Man hat Gott sei Dank die Kritiker dann nicht mehr gegen sich oder für sich, wenn man dann letztendlich erst in zweiter Instanz dann kommt und dann so. Nee, das war mir eigentlich. Nee, also ist mir nicht so, vergegenwärtig oder da oder wie auch immer.
Schön.
Ja.
Macht's Leben einfacher.
Ja, eigentlich schon. Ich hab's eigentlich auch ganz gerne. Ich bin, glaube ich, sehr harmoniebedürftig. Also, dass es dann auch zwischen den Kollegen dann stimmt und so. Klar hat man mal irgendwo, das geht mir jetzt aber wirklich zu weit oder sowas. Ja, aber das ist dann im nächsten Moment dann auch schon wieder weg.
Aber ansonsten, man sieht es ja auch, die Harmonie am Haus, gerade du mit deinen Kollegen, die du schon so viele Jahrzehnte kennst, mitunter sogar quasi immer dasselbe Fach gesungen hast, wie herzlich ihr heute noch miteinander umgeht, euch auch privat trefft, das ist doch eigentlich schön, oder? Dass man wirklich so zusammenwächst auch.
Ja, wir hatten es dann tatsächlich so, als auch die Gabi Auenmüller noch lebte und so, da gab es dann eben so eine Runde, da haben wir die Mädchen, also die Operndiven treffen sich. Und das war wirklich, da haben wir das versucht wirklich wenigstens zweimal im Jahr zu machen. Und da gab es dann so ganz hübsche Geschichten oder so. Das haben wir viele, viele, viele Jahre dann auch wirklich durchgehalten und auch gemacht. Jetzt zerbröselt das leider alles so ein bisschen. Mit Gabis auch Weggang oder Sterben oder ja. Haben wir es doch noch ganz gut dann irgendwie stabil halten können. Auch mit Hilfe natürlich unserer wunderbaren Dagmar Gräfe. Ne, die war damals Chefin des KBBs und so und die hielt die Weiber immer noch zusammen. Die hat natürlich die Kontakte und Telefonnummer und so und rief die dann eben zusammen und so. Und da gab es dann verschiedene Lokalitäten, wo man sich da mal getroffen hat, bei mir oder bei ihr oder man ist wirklich mal in die Kneipe oder sowas. Und da hat man mal gequasselt, ne? Weiber unter sich. Hast du das gehört oder das oder so? Kennst du den oder wie läuft's bei dem oder so?
Singende Weiber unter
Singende
sich.
Singende Weiber, das ist
auch nochmal eine andere Sorte Mensch.
Aber das ist wirklich, diese unterschiedlichen Charaktere dann zusammen, ist wirklich witzig.
Was an so einem Opernhaus überhaupt an Charakteren so aufeinander prallt, das ist schon, also eigentlich, da könnte man die Kamera draufhalten, oder?
Das wäre auch absolut, absolut. Das ist ja auch das Schöne, dass man eben nicht auswechselbar ist, ne? Dass man eben wirklich...
Eigentlich nicht, ja.
Seine Eigenständigkeit wirklich hat und so. Und ja, das ist schon was Feines.
Ja. Dann kam eben das, was du schon angesprochen hast, besagte Vorsingen für das Taumännchen. Wie kam das zustande? Also es ging ja damals wirklich erstmal nur um dieses Taumännchen, was du noch als Gast gesungen hast. Weißt du noch, wie sich das ergeben hat? Hat man da speziell an der Hochschule nach einer jungen Sängerin gesucht? Oder?
Ich glaube, es hat, also ich weiß es leider nicht mehr so genau, aber ich kann mich noch erinnern, dass es gab die Opernstunde. Das war für junge Menschen im großen Saal des großen Hauses. Und da wurde ich mal mit dazugeladen und sollte die Agathe stumm darstellen. Milis hatte damals die Regie, das ging ja höchstens um 5 Minuten, da mal auf der Bühne bei den jungen Leuten das Stück erklärt worden ist. Und da wurden eben die einzelnen Personen dann eben auch gezeigt und die sollten dann eben im Charakter dann so ein bisschen sich darstellen. Und vielleicht ist man dadurch so ein bisschen aufmerksam geworden, aber meistens ging es über die Hochschule und dann wurde ich dann angefragt und ja, und dann war ich drinne.
Und dann warst du für 2 Vorstellungen im Dezember 84 das Taumännchen im Schauspielhaus.
Hinterm Vorhang, oh, das war eine zauberhafte Inszenierung.
Genau, du warst gar nicht szenisch. Nee. Eine Tänzerin hat, glaube ich, das Taumännchen dargestellt und du hast dann das hübsche Liedchen gesungen. Ja, genau. Erinnerst du dich noch daran?
Klick, klang, ja. Es war schon spannend auch, weil man musste durch den Vorhang halt gucken, ne, und so. Und das war in der Mitte, glaube ich. Und das Mädchen tanzte so schön da vorne und ich musste mein Gebimmel da abgeben und den Dirigenten dann zu folgen. Das war sehr spannend. Aber es war, damals hatte dann Angela Liebold, glaube ich, und Birgit van Dreyk, die waren das Hänsel und Gretel Paar.
Ja, seine späteren Kollegen.
Ja, genau, so ist es, Wahnsinn. Ja.
Genau, und in der nächsten Premiere des Werkes bist du dann schon 1990 als Gretel über die Bühne gehüpft und dann kam besagte Mutter. Aber wie kam dann von diesem Taumännchen vollends dein Weg an die Semperoper? Du bist ja dann in das Opernstudio eingetreten. Ich denke, das war ein offizielles Vorsingen. Du warst eine von vielen Bewerbern.
Na, also bei uns war es ja so, wir hatten ja das zu DDR-Zeiten das DTO. DTO weiß ich jetzt nicht, was das wirklich heißt. Da müsst ihr mal nachschauen. Das war halt der Bühnennachweis. Und das hatten wir in Weimar. Da war ich im 5. oder 6. Studienjahr. Und das ist sozusagen, wird man dann an die Bühnen vermittelt. Hajo Müller saß in der Jury und er war Chef des Opernstudios in Dresden. Und die anderen Häuser waren, glaube ich, Weimar. Und also es gab aus jeder Stadt und Berlin und. Und er hat sich auf mich gestürzt und wollte unbedingt, dass ich ins Opernstudio komme. Und so ist es dann auch gekommen.
Und dann warst du 2 Jahre?
3 Jahre.
3 Jahre.
3 Jahre war ich im Opernstudio, bis 89.
Das heißt, die Susanna hast du noch als Opernstudio-Mitglied gesungen.
Ja,
und
das
war ja dann wirklich ein Triumph.
Und da habe ich dann immer gehofft, hoffentlich übernehmen sie mich jetzt auch ins Festensemble und so. Und es dauerte sehr lange, bis man da irgendwie mal reagiert. Ich weiß nicht, warum sie mich da haben zappeln lassen. Keine Ahnung. Aber das war dann wirklich, und als es dann soweit war, ich war der glücklichste Mensch von der Welt.
Ja, das glaube ich.
Ja, und da ging das eigentlich dann. Meine allererste, aber wirklich große Rolle an der Oper war am 13. Dezember 1988, glaube ich. Und zwar war das die Schwanprinzessin in Zar Zoltán.
Aber die Susanna müsste noch davor gewesen sein, Oktober 88.
Dann war es 87. Also ich weiß es nicht mehr genau. Da muss es 87, die Schwanprinzessin. Danach kam die Susanna erst.
Ja, ja. Und das war so deine erste große Sache in Dresden.
Ja, das war aber auch, das war so eine schöne Inszenierung.
War das die Kupferinszenierung, die berühmte?
Ja, das ist so bezaubernd gewesen, mein Gott. Dieser Hummelflug und dann auch dieses Eichhörnchen, was da die Nüsse geknackt hat oder so, auch die Riesenmänner, wie das gemalt worden ist von unseren Werkstätten, einfach, es war ein Traum, wirklich. Ja. So eine schöne Inszenierung. Ja, da gibt es wohl auch Aufnahmen mit Barbara Höhne.
Genau, da gibt es ein offizielles Video, Kinofilm gedreht.
Ja, richtig,
Wunderschön, Elstermann. Und
ach, herrlich, die Weiber. Ja. die Ludwig und so.
Genau, Frechner. Richtig, ja.
Ach, wunderbar.
Die Elstermann, war die zu seiner Zeit auch noch Leiterin, also Gesangspädagogin im Opernstudio?
Also die war dann, der Hajo ging dann. Hajo Müller die wurde dann Chefin. Ja. Und die war dann in der Zeit Chefin, als ich die Susanna gesungen habe. Mhm. Und die hat mir ewig nicht gesagt, wie es weitergeht.
Und die wusste aber schon, wie es weitergeht.
Vielleicht, keine Ahnung. Aber das war, die hatte ich dann noch bis 89. Ja. Ja.
Lass uns über diese Susanna reden. Mhm. Ich meine, das ist eine Premiere unter Peter Schreier. Ja. Du als eine der, man kann schon sagen, größten weiblichen Hauptpartien, bei Mozart sowieso, absolut, aber auch generell, es ist eine endlos lange Partie, die kommt ja nicht eine Sekunde zum Durchschnaufen. Mhm. Du, Mitglied des Opernstudios, mit dieser Verantwortung, wie ging es dir da?
Es war ja so wie, also er hat ja, also Peter Schreyer hat gewünscht, dass alle Sopranen des Hauses ihm vorsingen. Und da war ein ganz großes Vorsingen, wo eben alle Soprane vorsangen, also sie sollten tatsächlich Barbarina und Susanna Aje, also die Nähmaschinen-Aje, ja. Oh, Säume länger nicht, sollte vorbereitet sein und wurde vorgesungen und so. Und dann hat er sich dann eben ein Bild von uns machen können und hat uns dementsprechend dann gewünscht, wie auch immer. Also und ich war wohl dann eine seiner Favoritinnen. Ich werde das nie vergessen, wenn ich das erzählen darf.
Bitte.
Er saß im Zuschauerraum, es klingt aber jetzt sehr eitel, aber der hatte dann so zur Leonore Elstermann gesagt, die muss ich mir mal von nahen angucken. Die ist so hübsch. Nee, das ist ja jetzt, nee. Ja, dann hat er mich von nahen gesehen. Okay. Und dann habe ich aber erstmal nichts mehr weitergehört. Naja, und dann kam mir dann auch wieder Bescheid, dass ich besetzt bin.
Toll.
Und dann gingen die Proben dann, also ich weiß, dass der Sommer noch davor lag, also im Oktober war ja die Premiere, glaube ich. Und der ganze Sommer, da hatte ich dann wirklich in Warnemünde, hatte ich meinen Riesenauszug, hatte ich mit am Strand und habe da meine Rezitative dann versucht zu lernen und ja. So und das ganze die Ensemble. Ja, und dann hatten wir die erste Ensembleprobe dann in der ganzen, auf der Probebühne 2, weiß ich noch. Und dann ging es zur Rosenarie, da waren auch alle Doppelbesetzungen da und meine liebe Ute, die selbig,
ja, ja.
Die sagte, sing du mal, ich möchte die Rosenarie jetzt nicht singen. Da musste ich natürlich dann und so und ja. Und so ist es dann irgendwie gewachsen, das ganze Ding. Ja.
Ich würde sagen, dann hören wir doch mal dich mit der Nähmaschinen-Arie. Sabine Brohm als Susanna. Das war ja eine Produktion, die in deutscher Übersetzung noch gesungen wurde, obwohl schon relativ spätzeitlich, 88, aber in der DDR ja üblich. Wie stehst du dazu? Original oder ist es in Ordnung, auch die deutsche Übersetzung zu singen?
Also ich bin natürlich als Deutsche, bin ich natürlich jetzt endlich auch froh, wenn es mal deutsch irgendwie rüberkommt. Man ist einfach vom ganzen Geschehen her, ist man einfach mittendrin. Und auch die ganzen humoristischen Dinge, die dann auch so passieren, sind einfach dann deutlicher. Man muss nicht erst lesen, worum es geht, wie war das jetzt gemeint. Ein Kenner weiß es natürlich, ne? Aber Leute, die es eben nicht kennen, hören, glaube ich, ein deutsches Wort auch mal ganz gerne auf der Bühne. Ein gesungenes deutsches Wort.
Und hast du die Susanna später auch noch mal auf Italienisch übernommen?
Nein, du hast
sie nur in dieser Miliz-Produktion dann gesungen.
Ja, ja.
Aber es gibt ja Rollen, die du zweisprachig gesungen hast, zum Beispiel die Despina.
Hm.
Die hast du erst in der Herzinszenierung auf Deutsch und dann, ich denke, knapp 10 Jahre später in Italienisch.
Ja, es war schrecklich. Es war so schrecklich. Es war wirklich, also das dann umzulernen oder sowas, das war, zumal ich auch dieser Sprache wirklich also nicht so mächtig bin.
Mhm.
Meist ist man ja doch eher phonetisch dabei und sowas. Und naja, es war ja ein Glück, dass ich wusste, worum es geht. Und so, dass man letztendlich seine kleinen Kniffe dann so ein bisschen dann so reinsetzen konnte. Aber es war wirklich sehr anstrengend, das dann wirklich, wirklich auswendig dann in italienischer Sprache dann drauf zu kriegen. Das ist ja wirklich...
Also so das italienische Fach war auch gar nichts, was du so angestrebt hast.
Nein.
Ja, also keine Desdemona, Amelia, das war nicht so in deinem Fahrplan.
Ich glaube, ich bin einfach zu deutsch, sage ich mal. Meine Stimme hat einfach dieses wunderbare,
romantische,
kullerige, dann was wirklich eine italienische Stimme hat oder so, das habe ich nicht. Und deswegen, ich hatte es natürlich mal ein paar Arien ausprobiert. Ach nein, man kennt ja die Lauretta oder so.
Oder
auch mal eine Butterfly, dass man das mal natürlich konzertantmäßig irgendwie ausprobiert hat. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja, das ist nicht so mein Zuhause, leider, obwohl ich das sehr, 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 sehr gerne gemacht hätte. Ich glaube, ich bin da eher im slawischen Bereich dann.
Oktober 1989. Auch so ein Datum, was du wahrscheinlich nie vergessen wirst.
Ja.
Wir reden von der Fidelio-Premiere in Dresden an besagter Semperoper. Klaus König war der Floristan, Helga Thiede die Leonore, Siegfried Kurz am Pult, Christine Militz führte Regie und du warst vertreten als Marceline. Das Datum war ja auch kein zufälliges. Es war der 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR. Auf der Bühne gab's Stacheldraht, Wachturm, Neonröhren. Statt Kerker in Sevilla gab's ein Stasi-Gefängnis, wie man es beispielsweise in Bautzen zur selben Zeit hätte genauso antreffen können. Außerhalb der Oper gab's auch genug Proteste, denn die ersten Botschaftsflüchtlinge, die via Prag aus der DDR in Sonderzügen ausgereist sind, sind in Dresden dann quasi attackiert worden von Leuten, die damit aufspringen wollten. Es muss ein Riesentumult gewesen sein in der Stadt. Dazu dann parallel diese Premiere. Bitte erzähl uns, wie hast du diese wahnsinnige Zeit erlebt?
Oh Gott, das war wirklich... Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals in meiner Wohnung lag und ich habe die Stadt gehört. Das war damals in Blasewitz. Und habe die Stadt gehört, was da los war. Es war tatütata und alles Mögliche. Und ich habe dann im Bett gelegen, habe immer so gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt oder so. Und als der Tag dann auch der Premiere kam, ich muss ehrlich gestehen, hatte kein Lampenfieber wegen der Premiere, sondern ich hatte Angst, dass irgendwas passiert in der Oper. Dass irgendwas ich kann das gar nicht beschreiben, es war jedenfalls irgendwie ein gruseliges Gefühl.
Etwas lag in der Luft.
Das war wirklich Wahnsinn. Das war Wahnsinn, das war wirklich. Und ich werde nie vergessen, wie der Gefangenenchor dann die Solostimmen dann singen. Also es war eine Stille und Seid still, haltet euch zurück, wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Und dann habe ich, da habe ich so
der
gedacht.
Der zweite Gefangene.
Der zweite Gefangene. Da habe ich schon gedacht, jetzt stehen sie auf, die Stasi-Leute, die drinnen wohl gesessen haben und pfeifen oder sowas oder schließen das ganze Ding Vorhang zu oder wie auch immer. Aber es blieb ganz still. Es war nichts. Ich weiß noch, dass ich an dem Zaun mich so reingekrallt hatte. Das war ja so ein Maschendrahtzaun. Und dass ich da wirklich dann in das Publikum gestarrt habe und habe nur gehofft, hoffentlich bleibt alles gut, hoffentlich bleibt alles gut.
Kannst du dir erklären, warum ist diese Premiere durchgegangen? Weil ich meine...
Die Konzeption war ja nur, muss ja Monate vorher schon ja, durchgegangen eben. Sein.
Wie wurde also das abgesegnet? Das,
keine Ahnung.
Gerade wo man diesen Umbruch ja auch schon gespürt hat.
Natürlich.
Also, ich meine, keiner wusste, wie es dann letztendlich ja. ausgeht, aber es war ja wirklich doch was los.
Also Land. Ich kann das auch, ich finde das so mutig von der Mielitz, ja. das eben auch durchgekämpft zu haben, auch von denen, die es dann wirklich auch durchgeboxt haben, also den Großen da oben irgendwie untergejubelt haben, denn das ist ja wirklich auch heute noch dermaßen irgendwie ja plausibel oder eben aktuell.
Ja, so nachvollziehbar.
Ne? Ja, nachvollziehbar oder so. Und das ist, ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Also ich...
Und dass dieser Abend dann noch so ruhig ja. über die Bühne ging. Ja. Ich meine, Hans Modrow saß in der Loge. Mhm. Ja.
Das hätte ich auch nicht vermutet. Also es war dann ein gepflegter Applaus am Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er tobend war. Ich habe das wirklich verdrängt. Klar, wir waren alle mit unseren Gedanken dermaßen irgendwie draußen, auch vor der Tür und mit denen eben unterwegs, dass ich da eigentlich, weiß nicht mehr. Ich habe es wirklich, ja, wie fast, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man da so ein bisschen traumatisiert war oder, denn es war ja wirklich, man wusste ja nicht, wie es weitergeht und wie, ob es gewalttätig wird oder wie auch immer. Und jetzt sieht man, mein Gott, was für ein Wahnsinn.
Was für ein Wahnsinn, ja. Wie hast du die Zeit in der DDR erlebt? Hast du sie als bedrückend oder eingesperrt empfunden? Oder waren das Sachen, worüber du dir eigentlich bis dato gar keine Gedanken gemacht hast?
Ich muss ehrlich sagen, dass wir, glaube ich, alle irgendwie, wir hatten es ja letztendlich insofern gut, dass unser Studium bezahlt worden ist. Ne? Darauf wurde man natürlich auch ständig hingewiesen oder so. Dafür musstest du dann eben wirklich deine Pflicht tun und schön in diese Unterrichtsgeschichten gehen. Marxismus, Leninismus, politische Ökonomie. Ein Schwachsinn braucht kein Mensch.
Weder damals noch heute.
Ich studiere Gesang und nicht wir will hier keine Politik studieren oder sowas. Marxismus, Leninismus.
Aber man sollte halt gebrieft sein.
Aber man sollte, ja. genau, man war wirklich, ne? Man wurde eingeeicht, ne, und so. Und das war, ich habe mich da aber nicht umbiegen lassen oder so. Letztendlich, ich glaube, fühlten wir uns auch anders privilegiert als andere. Ja, erstmal durch das Studium natürlich und dass es ein besonderes Studium war. Und das war natürlich für mich auch, ich fühlte mich da immer, ich war ganz stolz. Wenn ich dann im Zug zu meinen Eltern nach Suhl gefahren bin, das waren ja dann manchmal, je nach Richtung oder so, wie welche Richtung man nahm, über Chemnitz oder über Leipzig 8 oder 6 Stunden.
Ach wirklich?
Zugfahrt, ja. Also. Da hatte ich, dann war ich immer ganz stolz, wenn ich so meine Auszüge hingelegt habe oder meine Liederalben oder so. Und dann wurde ich gefragt, was, Sie studieren Musik, ja, Gesang. Und da wurde dann immer gestaunt. Da war ich natürlich dann immer ganz, ganz, ganz stolz. Ich kann letztendlich, Es ging nicht schlecht, aber es geht jetzt besser.
Du hast später ja auch die Welt bereist als Sängerin. In Brasilien, Japan, in Russland warst du. War das damals etwas, wovon du geträumt hast und dachtest, das wird mir dieses Land nie ermöglichen?
Ja, klar. Also meine erste Westreise ging ja nach London. Da gab es den Walter-Gruner-Wettbewerb, den Liedwettbewerb. Und da wurde ich tatsächlich zugelassen. Man musste ein Band einspielen und das wurde dann hingeschickt nach London. Das war noch zu DDR-Zeiten. Da wissen wir ja, dass Olaf Beer und Angela Liebold mit Preisen nach Hause kamen. Und ich durfte nun das erste Mal in den Westen. Ja, das war es dann auch. Dann war ich aber froh, auch wieder da zu sein.
Wann war das? In welchem Jahr? Weißt du noch?
Gott, das war 85, 86. Hm. 6, 7, 80 war das. Ja, ja, ja.
Mit Beginn deines
Opernstudiums. Ja, genau, denn, genau, genau. Denn davor war ich beim Dvorak. Da war ich noch Studentin. Da war ich in
Karlsbad, ja.
Ja, genau, genau. Ja, und da muss ich sagen, da fühlte man sich natürlich privilegiert, ne? Wenn man weiß, dass man letztendlich, wenn man in ein gutes Haus kommt, dann auch Gastspiele dementsprechend machen kann ins westliche Ausland, ne? Das war auch ein Anreiz letztendlich, natürlich dann irgendwie an so ein Haus zu kommen.
Na klar, es hatte ja Privilegien durchaus,
ja, für
Sänger.
Genau.
Du bist ja auch eine absolute Mozart-Sängerin. Also neben besagter Susanna und der Despina, die du zweisprachig gesungen hast, kam die Pamina, die Donna Elvira, die dich viele Jahre begleitet haben. Kam dir Mozarts Musiksprache zugute? War das was, was dir nahe war und ist?
Also meine Lieblingspartie ist wirklich tatsächlich Donna Elvira. Natürlich in der Inszenierung von Willi Decker. Weil er hat diese Frau angelegt, würde ich, in einer Vielschichtigkeit. Die hat wirklich alle Facetten, die eine Frau haben kann. Ob das wirklich Wut ist, Traurigkeit, Sinnlichkeit, Sex oder eben auch wirklich hausmütterliches Sein oder so. Also es ist unglaublich, diese Bandbreite. Und die konnte ich natürlich ausschöpfen in dieser Rolle. Also oder zeigen, wie er es halt auch gewünscht hat. Und das ist, also ich finde diese Frau unglaublich groß.
Also ein feuerrotes Kleid,
ja, das kam noch dazu,
dass Pistole.
Das Kostüm natürlich also wirklich absolut spitzenmäßig war. Ach, ein wunderschönes, also wirklich, war eine tolle Sache.
Die hast du geliebt,
ja. Ja, bis heute.
Eine enge Zusammenarbeit, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, verbindet dich ja mit der Staatsoperette Dresden. Da hast du eben das erste Mal so in dieses komische, in die leichte Muse reingeschnuppert, aber relativ viel auch gemacht. Mhm. Hanna Glavary, Giulietta im Hoffmann, Boulot hast du erzählt, dann natürlich besagte Pericole oder die Großherzogin von Gerolstein. Macht die leichte Muse Spaß?
Ja. Ich hatte jetzt, das Letzte, was ich gemacht habe, war Frau Luna. Da habe ich die Busebach gemacht. Heißt die Busebach?
Ich glaube Busebach, ja.
Ja, genau. Ach, es war mit Berliner Schnauze, ja. War. Und so, da musste ich dann mal so richtig so loslegen.
Ging auch, ja.
Ging auch, aber ich war so froh, dass ich wirklich tatsächlich ein Textbuch hatte, wo Berliner, wo der Slang drin
ist, ausgeschrieben war.
Und so dachte ich, als ich es anfing zu lesen, habe ich so gedacht, was ist das für eine Sprache?
Ja. Das denken viele, die
das heute das auch noch hören. Das war wunderbar. Und da konnte ich das ganz gut lernen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich konnte das Publikum auch so ein bisschen irgendwie mit dem Spielen und... Ach, das war schon irgendwie, das war so meine letzte wirklich spaßige Geschichte. Ja, das ist schon schön.
Und die Pericole hast du ja eben auch auf CD eingespielt. Mhm. Wie ist das? Kannst du dir das gut anhören? Erträgst du dich auf CD?
Eigentlich bin ich dann immer ganz, ganz erstaunt.
Worüber?
Also, dass das so ist, wie es ist. Also, dass man das so... kann.
Betrachtest du dich dann von außen, wenn du das hörst?
Ja, ja. Ich weiß, dass es viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich nicht gerne anhören oder sowas. Aber ich habe dann mal angefangen, mich mal wirklich einzulassen.
Ja.
Und habe dann mal so ein bisschen gehört oder so. Es gibt natürlich manchmal ein paar Sachen, wo ich sage, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Also dann schnell weg damit. Mhm. Aber dann...
Mal so ein Blick in die Vergangenheit, was habe ich vor 20 Jahren gesungen, Wahnsinn, wie klingt das?
Dann, ja, ich glaube, vor 20 Jahren, also zum selben Zeitpunkt hätte ich es noch nicht gemacht, aber nach der Zeit oder so.
Mit dem Abstand.
Da ist man dann doch irgendwo ein bisschen, ja, wo man denkt, Menschenskinder, verrückt.
Konnte ja was.
Na genau, sowas aber auch.
Lass mal was schmal, der Wein vorzüglich, der ganze Abend sehr vergnügt. Wirklich, ich trank ja viel, zu viel, zu viel. Doch halt ich mich mein Weg stabil. Es war Limonade, Limonade, sonst nichts. Ich geh ganz gerade. Ah! Sag nichts, sag nichts. Wenn ich ein wenig schwanke, kommt's nicht vorbei, gar kein Gedanke. Ist auch mein Blick nicht mehr ganz klar, doch sonst ist's mir ganz wunderbar.
Aber wie liegt es überhaupt bei dir mit dieser Selbstkritik? Stand dir das manchmal auch im Weg oder hast du da ein gutes Mittelmaß gefunden?
Ach nee, das, ich glaube, da stand ich mir oft im Weg, weil ich da wirklich immer mit mir zweifelte und so. Ich war wirklich da manchmal ziemlich, ich habe mich selbst zerfleischt, ne? Und es war, und da brauchte ich halt eben meine Pauprofessor. Ja. Ich habe zum Beispiel die vielen Jahre, als sie noch lebte, da bin ich jedes Mal, wie ich auch schon an der Oberfest war, da bin ich vor jeder Premiere, am selben Tag habe ich mich von ihr einsingen lassen. Das war für mich ein Ritual. Ja. Und die hat mich aufgebaut. Und damit wusste ich, es läuft, es muss laufen. Klar kommen die Zweifel immer wieder. Aber für mich ist zum Beispiel der Punkt, sobald ich auf die Bühne komme, also ich den Fuß rausgemacht habe, nicht hinter die Bühne, sondern auf die Bühne, spüre ich für mich, das ist es.
Das ist der Ort, wo du da sein musst.
Ja. Es ist so verrückt. Natürlich, das Adrenalin schießt dir ständig mal hoch und mal runter. Also kriegst manchmal Angstzustände oder so, weil du jetzt nicht weißt, wie es weitergeht, aber die Schnute macht ja trotzdem irgendwie immer.
Die Muskeln
ist verlangt, ja. Automatisch irgendwie. Es ist schon ganz verrückt, ja.
Nee. Ist schon ein verrückter Beruf, oder?
Ja, Wahnsinn. Ja. Nee, es sind manchmal, also wirklich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Das war das Richtigste und Schönste, was ich wirklich für mich habe machen können.
Du hast es nie bereut?
Niemals.
Ich meine, es gab sicherlich auch mal schwierige Momente. Wir wissen alle, das Singen wird im Alter nicht unbedingt einfacher. Es gibt die ein oder andere Krise. Auch bei Frauen kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Aber es war immer wert, weiterzumachen und zu kämpfen.
Ja. Also ich habe natürlich auch durch Intendanten oder so, also da gibt es unterschiedliche Wertschätzungen oder so. Es ist ja auch klar. Das ist ja letztendlich eine subjektive Geschmack, den man hat oder so. Und da passieren natürlich Dinge, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber wenn dann natürlich Regisseure da sind, die sagen, nee, die will ich aber oder so, dann kann natürlich derjenige dann auch nichts machen.
Aber wenn du das Sängerdasein, sagen wir mal, aus deiner Anfangszeit mit dem von heute vergleichst, hat sich der Beruf verändert, der Sängerberuf? Oder das Drumherum, was ist,
Ich denke schon. Also ich hatte es vorhin schon mal so diese Auswechselbarkeit oder sowas, das ist ja heutzutage wirklich, wer die halt nicht kann, dann nehmen wir halt jemand anderen. Ich finde es sehr schade, dass eben junge Menschen nicht mehr so aufgebaut werden, wie wir das früher eben wirklich das Privileg hatten, ne? Allmählich in die Partien eingearbeitet werden, weil das Ensemble, diese Ensemble-Politik ist heutzutage eine ganz andere, als die ich noch erleben durfte. Denn dann man brauchte ja aus jeder Altersgruppe brauchte man ja auch die Leute, ne? Und gab es eben auch die Doppelbesetzungen. Ich habe wirklich anfänglich waren alle Stücke, in denen ich war, doppelt besetzt. Also man war dann letztendlich auch für sich abgesichert. dass man letztendlich, wenn man mal krank wird, aber das habe ich auch erst später kapiert, dass man letztendlich das Stück nicht ausfällt.
Ja, es ist, ne? Okay, abzusagen.
Ja, genau, es ist, ja. Aber ich habe manchmal wirklich, bin ich mal krank auf die Bühne, weil ich gedacht habe, jetzt kann ich jetzt auch meine Doppelbesetzung nicht an, und die hat vielleicht jetzt einen Urlaub oder was anderes vor, oder ist es so. Manchmal, und einmal ist es mir gelungen, ich bin wirklich mit Halsschmerzen, habe ich Susanna gesungen, bin ich raus und dachte, oh mein Gott, hoffentlich halte ich das durch, und bin gesund geworden.
Tja, man kann sich auch frei singen.
Na, ne? Gesund. Ja. Ich war danach wirklich, war alles gut. Es kam auch kein Infekt, nichts mehr.
Witzig.
Die Bazillen habe ich raus.
Mozart hat dich geheilt.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Würdest du einem jungen Menschen heute noch zu diesem Beruf raten, mit all dem Wissen, was du angesammelt hast, wie es sein kann?
Nein. Nein, entweder bist du wirklich sowas von unglaublich gut und spielst in der Riege mit, also die, wo du wirklich dann auch wirklich dein Geld damit verdienen kannst. Aber ansonsten, nee. Es ist, glaube ich, ich glaube, ein richtiger Beruf anfänglich. Also ich glaube auch für Frauen ganz besonders ist es schwer.
Ja. Da gibt es eben leider auch viele traurige Beispiele.
Ja, eben. Mhm. Und ich kann mich noch an meine Angst erinnern, als so ich im 14. Jahr war, werde ich übernommen oder nicht. Das werde ich nie vergessen. Da war ich ein ganzes Jahr wahrscheinlich, also mein Mann meinte mal, also du bist so anders geworden.
Ja, was das mit einem macht, ja. Diese unterbewusste Angst, ja. Eben bei uns Sängern, nach 15 Jahren entscheidet sich, darf man bleiben für immer oder geht man, und für viele ist das ja dann auch das Aus, weil es ein gefährliches Alter ist, wo man woanders nicht mehr neu anfangen kann, oder weil man dann eben auch wirklich kaputt ist, weil man traurig ist.
Ja.
Ne? Und bei dir ging das aber alles gut, ja, du musstest da nicht wirklich bangen, oder?
Doch, also ich hatte wirklich Angst, und dann kam die Charles-Fürstin.
Die berühmte Charles-Fürstin, die hat dich gerettet.
Die sollte ja eigentlich die Camilla Nylund singen und die war damals schwanger. Und da hat man mich geholt. Ich war gerade in Brom mit Bitschkow, glaube ich, für Blumenmädchen. Und die holt mich aus der Probe raus. Komm sofort runter, du musst Charles-Fürstin machen.
Ja. Warst du schon studiert?
Nö, aber die Arie natürlich, das Haia Haia. Das habe ich zum DTO gesungen, zu vielen Konzerten oder so, das war in mir. Der Czardasch, und da habe ich dann, und dann ging es los, und dann kam die besagte Millenniumsvorstellung.
Erzähl uns von dieser Produktion, Peter Konvitschny, die hat ja ganz schöne Wellen geschlagen.
Ja, das war wirklich ein Wahnsinn. Na, er spielte ja natürlich irgendwie Anfang des Ersten Weltkrieges, ne, und also es fängt alles ganz schön an, also wer es gesehen hat, kann sich sicherlich erinnern. Ein wunderbares Bühnenbild, wirklich alles großartig. Und dann kommen Granaten und auch diese Geräusche, was da so alles so passiert. Ne? Und dann wurden die, wie heißen die Gräben? Die
Schützengräben
dann gegraben vom Chor und so. Und dann wurde man eben in die Uniform gesteckt. Ich kann mich erinnern, ich sollte ein Duett mit meinem Eddie, hieß der Eddie?
Edwin,
mit Gasmaske singen. Und da habe ich mich dagegen gewehrt und habe mir aber auch gemerkt, mir wurde es dadurch immer schlechter, bis ich dann wirklich fast, ich war hysterisch. Ne? Ich habe wirklich fast überventiliert und dann durften wir das dann auch weglassen, brauchten wir die Gasmasken nicht während des Singens tragen. Dann kam natürlich die Geschichte mit der kopflosen Leiche, die aufgestanden ist, mit der ich getanzt habe. Ne? Das mit dem Probieren oder so war alles wunderbar, bis wir dann auf die Bühne kamen und hatten Orchesterproben. Und die sahen nur, was auf der Bühne passierte. Da fing das Orchester schon an, dermaßen rumzufluchen. Was macht ihr da oben? Was soll denn das? Hört auf mit dem Mist und so. Aber wir waren ja nun, mein Gott.
Man war so weit gekommen, ne?
Na, und dann ist es auch, das ist ja auch so, es war das erste Mal wieder eine Operette nach langen, langen Jahren in der Oper. Und dann noch Millennium. Und dann Konvitschny. Wow. Oh, ja, und dann hatten wir ja dann am 29. Dezember war ja dann die Premiere und da ging es natürlich los.
Das Publikum hat getobt, aber nicht positiv, ne?
Mittendrin oder so, als diese kopflose Geschichte war, da ging das dann los, dass das Publikum war wirklich von links nach rechts, buh, macht weiter, buh. Wir standen dann nur noch so da und wussten nicht, was wir machen sollten. Ich hörte dann auch meinen Namen, Brom raus, hieß es dann. Was dann die Presse dann als Strom aus, ein Glück, wenn man so einen Namen hat, dann wirklich skandierten oder so. Es waren so einige, es war für mich ganz grauslich.
Ja, wie fühlt man sich da auf der Bühne? Man ist verantwortlich dafür, was
ja.
Ne? Der Regisseur steht nicht auf der Bühne, du stehst auf der Bühne.
Es war für mich wirklich, ich bin zusammengesackt. Also im Stehen, ich stand noch, aber innerlich bin ich wirklich, Gabi Auenmüller saß vorne im Souffleurkasten, mach weiter. Und wir hatten auch so einen Flüsterdialog, der Edwin und ich. Und es war alles dunkel. Und wir sollten dann so anfangen, was machen wir jetzt? Ich will dich heiraten, aber ich kann nicht. So ging das. Und bis wir dann mal die Ruhe hatten, und dann ging die Musik wieder an und ich bin raus und ich werde es nie vergessen. Dann hatte ich noch einen Auftritt in der Proszeniumsloge, wenn man da oben sitzt. Da hatte ich dann eine Zigarette und hatte und dann kommt Boni und sagt zu mir, komm wieder zum Theater. Was soll denn das? Du bist sonst wo in der Welt, aber komm wieder zurück. Sag ich singe nie wieder. Und das war das Ehrlichste, was ich jemals irgendwie wirklich aus tiefstem Herzen gesagt habe. Ich singe nie wieder an diesem Haus.
Du warst wirklich gebrochen,
erschüttert.
Ja? Wahnsinn.
Ja. Und dann ging es aber, dann musste ich wieder runter und dann war die Zigeunerkapelle. Da, 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 mir was Feines. Ja, da, 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 da. Und da hat es mich wieder so, Leute. Geht doch weiter. Und dann bin ich von der Bühne weg und dann habe ich gesagt, habe ich zitiert, weil ich sage das auch in dem Stück, wer mich liebt, der ganze Chor und alles stand hinter der Bühne, bringt mir ein Glas Champagner. Und da sind die gewuselt, oh, das war so niedlich. Wolrad kam dann vom Publikum, der kam raus, der ist gegangen, weil ich sah dann auch, dass die Türen aufflogen, meine Eltern saßen drin, ich hatte so eine Angst um die. Und der stand dann bei mir, sag ich, Rolf, wir müssen irgendwie zusehen, dass das hier wirklich ganz gut von der Bühne, ich habe so, wenn hier einer ist und dann hat ein Molotow-Cocktail oder so dabei, ne, und haut das ganze Ding doch noch kurz und klein. Ja, und dann mit einmal stand, also ich weiß nicht, wie viele kleine Sektpullis ich dann da zu stehen hatte, die alle auf mich warteten oder so. Also es war wirklich, ich habe dann einen kleinen Schluck genommen, es musste ja weitergehen und zu Ende gehen. Ja, und das Ende war natürlich dann, an mir tobten sie sich aus. Ich habe mich dann einfach nur hingestellt und habe wirklich...
Du hast den Buorkan abbekommen, ja?
Wie?
Oh Gott.
Also das war wirklich so heftig. Es waren auch unglaublich Bravos drin und so. Und ich wollte immer gerne, das hat bestimmt jemand mitgeschnitten. Ne? Ich wollte mir das gerne mal irgendwie anhören oder sowas. Vielleicht ist es auch nur ganz kurz gewesen, aber ich hatte das Gefühl, ich stehe Stunden und lasse mich da mit diesen und die Kraft dann irgendwie Konvitschny gegenüber oder der ganzen Crew, ne? Produktionsstaffel, sage ich jetzt mal, die war nicht mehr dann da, der hat gar nicht so viel abgekriegt.
Du musstest büßen.
Ja, und dann bin ich hinter die Bühne, mein Mann hat mich abgeholt, bin ich zu meiner Garderobe, da stand Konvitschny schon. Mensch, Sabine, es war doch super und so. Sag ich, kannst du mich jetzt erstmal, ich muss erstmal Sabine werden. Ich bin immer noch Hanna Cavari, nee, wie heißt
sie? Silva Varesco.
Silva Varesco. Also dann bitte lass mich erstmal oder so. Und dann bin ich in die Kantine und da warteten dann eben Evelyn, Helicius, Gyra und so. Und das sagte Evelyn, sagte dann auch zu mir, also das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.
Das glaube ich. Ja?
Und dann habe ich einen Liter Bier auf den Tisch gestellt gekriegt und den habe ich ausgetrunken.
Das hast du dir auch verdient.
Da war ich aber auch wirklich noch fast voll Montur.
Ja.
Und dann wurden meine Eltern vom Rolf Vorrat gebracht und so und die waren ganz angetan und er brachte sie dann auch ins Kellerrestaurant, wo dann die Premierenfeier stattfand. Aber ich habe mir dann ganz viel Zeit gelassen.
Aber konntest du dich da freimachen, dass du wusstest, die buhen jetzt nicht den Menschen Sabine Brohm aus, sondern wirklich nur das, was ich da machen musste? Weil ich meine, es geht schon nicht spurlos an einem
Ich glaube, vorbei, da fühlst du dich wirklich persönlich angegriffen. Das ist wirklich, weil du bist ja letztendlich, das müssen die ja eigentlich auch wissen oder sowas. Da geht man
Hofft
ja nur
man immer,
den,
ja.
auf den Darsteller nicht los oder sowas. Ich habe tatsächlich dann auch einen Brief gekriegt von einem älteren Herrn, der mir wirklich ganz boshaft schrieb oder so, was ich mir denn einbilden würde, so etwas zu machen oder so. Er wäre absolut traumatisiert noch vom Kriege und so eine Sache. Ja, das war wirklich grauslich. Den Brief habe ich dann noch aushängen lassen.
Richtig.
Na, weil ich dachte, nö. Er wurde dann etwas geschmeidiger dann zum Ende hin und meinte dann nur so, ich weiß ja, dass Sie einer betrieblichen Disziplin unterliegen und ja. Ja, aber Wahnsinn. Es kam dann eben auch böse Anrufe oder so.
Das auch?
Ja.
Mensch, aber das glaubt man gar nicht, nee. Dass im Jahr 2000 Menschen solche Bühnengeschichten noch so persönlich nehmen.
Ja, ja. Naja, das ist, erzählt ja auch letztendlich irgendwie so ein bisschen, hat ja auch was mit deinem Leben zu tun, wenn du dir irgendwas anguckst oder du beziehst ja doch viele Sachen auf dich dann auch, wenn du sie verstehst.
Ja, aber ne? sich an der Sängerin auszutoben,
ja, das war nicht fair.
Rätsel.
Das war nicht fair.
Aber du konntest es dann irgendwann doch gut wegstecken, ja?
Ja, wir haben natürlich dann die Silvesterfassung gemacht, wir mussten dann nochmal probieren, da war dann natürlich, dann hat natürlich unser Intendant ins sogenannte Bild eingegriffen und hat natürlich etwas rausgenommen, was hätte drinnen bleiben müssen.
Mhm.
Ne, und
also es wurde geschönt.
Es wurde geschönt, also die Leiche kam weg und damit wurde die Sache letztendlich, aber viele wollten das jetzt aber sehen.
Natürlich, der Skandal war da.
Ne? Genau, das war das so eine Na, es war natürlich wirklich eine zerstörerische Geschichte. Auch der schöne Vorhang, den hatten sie ja nachgemalt, den Theatervorhang. Und der fiel dann eben einfach runter oder so. Und meine Mutter so, es ist der schöne Vorhang kaputt. Das ist der ganz. Sag ich mal, den gibt es noch. Oder? Also, alles gut. Aber das war wirklich. Ja, und das war dann letztendlich wahrscheinlich meine Rettung, dann über die 15 Jahre zu kommen.
Von Peter Konvitschny gesprochen, besagte Chardas-Fürstin, hast aber auch die verkaufte Braut mit ihm gemacht. Willi Decker, mit dem hast du die Gräfin de la Roche in den Soldaten gemacht, Zimmermann, du hast deinen Freischütz gesungen. Erzähl mal, was haben dir diese und andere Regisseure gegeben, mit wem war die Zusammenarbeit wirklich befruchtend?
Ich werde nie vergessen, ich bin dann irgendwie als dritte Instanz oder sowas, bin ich in die Hoffmanns Erzählung Geschichte gekommen als Antonia. Die Kollegin wollte damals nicht mit dem Herrn Konvitschny arbeiten und die anderen wollte er wohl, ich weiß es nicht. Also ich war dann irgendwie übrig, guck doch mal nach der oder so. Und ich hatte unglaublich viel Respekt vor ihm. Und das habe ich auch über die Jahre auch behalten, bis zur Schadensfristin dann. Und er ist halt ein sehr cholerischer Mensch, ne? Aber er hat ein Handwerk, was du wirklich, das kann man nicht verleugnen. Das ist so großartig, diese Personenführung, die er hat. Und seine Musikalität natürlich auch, ne? Das war wirklich unglaublich. Also man konnte sich doch an einigen Dingen wirklich auch dementsprechend freispielen. Ich glaube, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Also ich bin kein Kopfmensch. Ich mache es intuitiv und es war meistens dann auch Gott sei Dank richtig. Ne? Und wenn es falsch war, da hast du halt was auf die Finger gekriegt oder so. Ne? Das war dann auch gut. Aber da muss ich sagen, ja, das war schon, man war immer so ein bisschen, man saß immer ein bisschen wie auf Messers Schneide bei ihm. Ne? Man wusste nicht, was hat er heute wieder für eine Laune oder so. Und aber es war letztendlich, das Endergebnis hat sich wirklich dann meistens sehr, sehr, sehr gelohnt. Ne? Und bei Willi, das war so ein guter, so ein Lieber.
Die darf es auch geben.
Einer, der wirklich genau wusste, was er wollte. Ich werde noch, als ich damals Cordelia auch gemacht habe in Lier, da hatten wir den wunderbaren Viktor Braun, der war der Lier. Ein unglaublich schöner Mann, damals noch. Leider ist er auch nicht mehr und er war mein Vater. Also der hat mich gerührt ohne Ende, wie der das gespielt hat und so. Und ich in seinen Armen dann hing und so. Wahnsinn. Nee, Willi, also wirklich, Willi, also auf den lasse ich gar nichts kommen. Nee, unglaublich toll.
Also das sind schon so deine beiden prägenden absolut. Regisseure.
Auch die Mielitz. Ja. Die Mielitz war wirklich, ich hatte sie ja wie gesagt als Susanna und anfänglich dann eben, und dann eben als Marceline ja. oder so. Das waren wirklich tolle Arbeiten mit ihr. Ja.
Auch so Menschen, über die viel geschimpft wird, aber die auch wirklich was bewirkt haben.
Ja, aber ich glaube, wenn man letztendlich irgendwie, wenn man, wie soll ich das sagen, wenn man tut, was die wollen, dann wird man auch gemocht. Ja. Nein, wenn das in ihrem Sinne dann passiert oder so und sie nicht gesträubt wird oder sowas oder wie auch immer, da hatte ich eigentlich auch nie irgendwie ein Problem damit.
Was war außer diese Gasmaskengeschichte so das Krasseste, was ein Regisseur oder eine Regisseurin von dir verlangt hat? Gibt es da noch was da so rankommt oder... Nee. Das heißt, du musstest dich da nie gegen irgendeine verrückte Idee sträuben?
Nee.
Dass einer gesagt hat, zieh dich aus oder mach dir einen Flickflack rückwärts?
Nee, gar nicht, Gott sei Dank. Da habe ich, nee, das wollten sie nicht von mir haben. Es gab mal eine Situation, die war nicht so fein. Und zwar hatten wir Sommernachtstraum und da war der Himmelmann, der Regisseur. Und es gab so eine kleine Kampelei auf der Bühne und die Bühne war sehr... Es war wie so eine, wie heißt, wenn die Rollerblades, Rollerskater darum.
Oh Gott, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und so war die Bühne gebaut und war eben auch ganz huppelig. Also war nicht glatt, sondern hatte eben immer so kleine Stufen drin oder so. Und das war zum Bespielen sehr schwierig. Und ich hatte eine Kabelei, glaube ich, mit Lysander oder so. Ich weiß nicht mehr. Und Himmelmann wollte das aber ganz speziell haben und von dem Darsteller und nahm mich als Helena. Und schubste mich da runter oder so. Und ich bin wirklich so schlimm gefallen. Oh. Hatte mir wirklich auch wehgetan. Und der tat dann gar nicht dergleichen, sich mal irgendwie bei mir zu entschuldigen. Ich hätte da eigentlich aufstehen sollen und gehen sollen. Das hätte ich machen sollen. Aber ich war halt zu diszipliniert. Oder
passiert ich halt. Weiß, was du meinst. Ne?
Ja, man ist dann halt, man nimmt es halt in Kauf. Aber ich habe bis dato nie eine Entschuldigung gekriegt von ihm. Und ich hatte mir wirklich wehgetan.
Wahnsinn. Ja, man war vielleicht zu der Zeit noch gar nicht so sensibilisiert auf diese Übergriffe, dass das nicht okay ist. Heute geht man ja anders damit um.
Ja gut,
das
ist aber auch ein bisschen übertrieben dann, ne? Heutzutage manchmal wieder.
Also übertrieben auch wieder, gebe ich dir absolut recht. Genau, aber
es gibt ja doch manchmal Momente, wo man doch mal irgendwie ran muss.
Ja, ne? Und wo es auch okay ist, finde ich, dass ein Regisseur über einem steht. Manchmal auch mal laut werden kann, im Sinne der Arbeit natürlich.
Kann alles sein, das ist wirklich eigentlich, aber wenn es dann eben wirklich dann so negativ ausufert, ist dann irgendwie...
Wo es persönlich wird, ne? Oder eben körperlich, um Gottes Willen, das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, das ist dann
nicht fair.
Nee, Ja, eben weil wir als Sänger auch so angreifbar sind, mhm. ne? Weil wir eben unser Instrument bei, weil wir das Instrument
ja,
sind.
Ja, wir sind ne? das Instrument.
Also wenn man uns sagt, Gott, wie siehst du gerade scheiße aus? Ja. Naja, dann sing mal danach, ne?
Ja, genau.
Hast du eine Info.
Wunderbar, vielen Dank auch.
Ja. Aber ist dir das mal so ergangen, dass du da irgendwie auch von Seiten des Opernhauses irgendwie so Negativitäten erfahren hast, wo über dich geurteilt wurde, was du dir sehr zu Herzen genommen hast?
Ja, ja.
Wie geht man damit um? Wie kann man sich da schützen? Eben wenn es persönlich wird, wenn man das Gefühl hat, ich genüge dem nicht, der über
also
mich
entscheiden darf. Also das habe ich ja öfter erlebt. Ein Intendant sagte mal, sie sind für mich keine Protagonistin mehr. Weil ich irgendwie mal eine Vorstellung wohl nicht in dem Sinne irgendwie geschafft habe oder wie auch immer. Er kam dann aber später oder so und ich war dann in zweiter Instanz gut genug. Aber das habe ich ausgeschöpft und habe dann so gedacht, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich brauchte die ganzen Probenprozesse nicht lange mitmachen, als in dem Fall zweite Besetzung und die erst nachsteigt, hast du die 14 Tage szenische Proben und so und dann ist gut.
Hast du das Beste draus
und
gemacht?
Und da habe ich dann natürlich, und da haben sie dann meistens gesagt, wieso hat ihr die Premiere nicht gesungen?
Auch ein Triumph, ja.
Weißt du, so, da habe ich so und das war dann für mich, das ist dann meine Genugtuung dann.
Ja, absolut.
Ne? Anfänglich tut das furchtbar weh,
ja.
Wenn du das dann irgendwie zu spüren kriegst. Ich glaube, also hat mein Mann auch leiden müssen, weil ich werde dann sehr still. Und doch, mir ist schon auch ganz, ganz schlimm wehgetan worden in den Jahren, in den 38 Jahren, die ich an der Oper bin.
Klar. Weil man denkt, 38 Jahre, dass du heute noch auf dieser Bühne stehst, geliebt wirst für das, was du machst, von Kollegen,
ich hoffe.
Von Publikum, das ist doch, schöner kann es doch nicht sein,
ja,
oder?
Ja, absolut. Ich bin auch sehr, sehr dankbar.
Ja.
Wirklich wahr.
Wir sind froh, dass wir dich als Kollegin haben.
Ja, und ich bin immer froh, wenn ich euch bei mir habe. Wirklich wahr, besonders dich.
Oh, du Süße.
Es ist wirklich schade, dass wir wirklich, also es nie geschafft haben, glaube ich mal richtig.
Verrückt, oder? Also irgendeiner hat da was oben gegen uns.
Ja.
Selbst wo ich gesehen habe, jetzt singst du endlich wieder Zauberflöte, die zweite Dame, dachte so, jetzt wird es aber klappen.
Ja.
Selbst dann haben wir es geschafft, dass du die Nachmittagsvorstellung singst und ich abends.
Ja, verrückt, oder?
Aber der Anfang ist gemacht.
Der Anfang ist gemacht,
ja. Lass uns doch über eine wichtige Etappe in deinem Sängerleben sprechen, das ist auch die Kirchenmusik. Das war auch viele Jahre eine wichtige Sache für dich. Vor allem mit dem Dresdner Kreuzchor hast du da viel erleben können. Erzähl uns mal davon.
Also viel ist es gar nicht oder so. Ich bin durch Ute Selbig oder sowas, die hat mich mal empfohlen gehabt. Und zwar natürlich, also Weihnachtsoratorium 1 bis 3. 4 bis 6 natürlich, dann Elias und
Deutsches Requiem,
das sind so meine Favoriten, ne? Und dann Dorschak Requiem und so eine Sache, das sind natürlich alles so schöne Geschichten. Ich war halt mit dem Kreuzchor nie im Ausland natürlich, aber in Hamburg, im Michel oder so, die kleinen Abstecher, die man so im Inland so macht oder so. Viel habe ich mit der Singakademie gemacht, damals unter Rademann noch oder noch davor. Also Bach ist bis aus WO und Johannes Passion oder so habe ich eigentlich von Bach weniger gemacht.
Auch da eher die Romantik.
Dann eher dann Mendelssohn und so, genau. Lobgesang und
wo es auch ein bisschen Fleisch braucht, ne?
Ja, genau, genau. Und Sommernachtstraum, so ein bisschen was, ne?
Unterrichtest du eigentlich auch?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich immer denke, ich bin selbst noch nicht fertig.
Aha, ja, ist ja auch richtig, unterschreibe ich sofort. Aber trotzdem mit dem Wissen, was du bis dahin hast, was dich ja auch viele Jahre begleitet, ja, das mich, möchtest du nicht weitergeben.
Nee, für mich kam das nie in Frage. Ich wollte wirklich keinen Fehler machen. Hm. Ich hatte zu viel Respekt davor, andere Menschen dann so zu verbiegen oder so, oder denen so weh zu tun. Das wollte ich nicht.
Ist auch nichts, was das du sagst, wenn es dann
glaube,
mal...
Ich glaube, ich bin dafür auch nicht gemacht.
Hm. Ja, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage.
Stimmlich oder so, nee. Ich glaube, dann eher vom Darstellerischen kann man mal so kleine Tipps rüberreichen, wo man sagt, pass mal da ein bisschen auf oder so.
Und da kann man von dir, glaube ich, wirklich eine Menge lernen.
Ja, könnte man vielleicht.
Nein, also ja. Absolut. Also du weißt, ich bewundere dich vor allem als Bühnendarstellerin. Das ist für mich immer ein Erlebnis. Also auch jetzt, was du aus dieser Notarsfrau machst, diese Facetten. Und was ich auch liebe, wir haben ja diese besagte stumme Szene, die ist jedes Mal ein bisschen anders.
Ja, ne?
Und das liebe ich.
Ja.
Also du bist da auch so eine Vertreterin von, das immer so frisch zu halten durch intuitive.
Ich meine, die Choreografie stimmt, aber wie man dann letztendlich miteinander agiert, genau, oder sowas, ist dann irgendwie, ich fand es aber gestern außerordentlich gut.
Toll, ich finde es jedes Mal gut, weil es ergibt sich dann irgendwie immer schön. Ja, ne? Ich mag sowas ja auch, ne, wenn man irgendwie so, weil man dann sich so beim Singen zuhört oder eben auch dann reagiert anders, weil man weiß so, oh, was kommt heute, ne? Ich mag dieses Spannende. Hast du Angst vorm Bühnenabschied?
Da ich jetzt also immer mehr irgendwie rausgenommen werde, die Partien sind halt nicht mehr so riesig oder so. Ich glaube, man schleicht so langsam raus. Und das ist in keinster Weise verwerflich. Und es macht mir auch keine Angst.
Wir haben vorhin zum Beispiel über eine Kollegin gesprochen, die relativ verbittert von der Oper Abschied genommen hat, aber sowas, denkst du, wird dir nicht bevorstehen. Du wirst schon auch mit einem Lächeln diese letzte Vorstellung sehen.
Ich denke auch schon, ja, also das ist, also soweit denke ich ehrlich gesagt auch.
Ja, es soll auch gar nicht so bald kommen. Das ist jetzt nur wirklich sehr lang vorausgeblickt.
Genau.
Nein,
bin ich eigentlich, glaube ich, da eher irgendwie gelassen.
Wir hoffen natürlich, dass wir dich noch ganz lange bewundern dürfen als Sängerdarstellerin, die du in Dresden so viel geleistet hast und unter den Kollegen wirklich so geschätzt bist.
Dankeschön.
Liebe Sabine, ich danke dir für das schöne Interview, für diese ganz tollen Einblicke in diesen großartigen Weg, und möge er noch ganz, ganz lang weitergehen. Bleib gesund und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ja, und ich wünsche dir auch alles erdenklich Gute, mein lieber Bernhard. Viel, viel, viel Gesundheit auf alle Fälle und riesigen Erfolg. Du bist so ein wunderbarer, wunderbarer Mensch und Sänger. Wirklich.
Von Herzen danke.
Ein Riesenfan bin ich von dir.
Dito. Danke dir, meine Liebe.
Im Chor.